Ja, ich möchte ganz herzlich grüßen aus unserer Gemeinde aus Leer. Und ja, vor genau einem Jahr war ich hier, auch so um diesen Tag herum. Und ja, ich bin froh, auch wieder hier zu sein. Das Wetter soll ja besser werden, habe ich gehört. Die neuen Pollen kommen alle wieder. Und ich freue mich dann immer ganz herrlich, weil ich bin Allergiker und habe seit Dezember bis Mitte des Jahres immer meine Problemchen. Aber trotz alledem freue ich mich, dass ich den Herrn habe und dass ich Zeiten finde, auch solch eine Predigt mal vorzubereiten. Und ja, ich habe, als Gunter Blaschke mich am Montag anrief, hast du die Texte? Die Bläser wollen am Montag üben und so, wir brauchen die Lieder. Eigentlich hat das ja bis Mittwoch Zeit. Da dachte ich, ja, du kriegst die sofort. Ich schicke sie dir gleich. Und da dachte ich, ja, was machst du denn da jetzt für ein Thema? Und dann habe ich einfach so rausgehauen für mich, Vergangenheitsbewältigung durch Neuanfang. Und Ute, meine Frau, sagte, boah, das klingt aber ganz schön hart, ganz schön dickes Thema. Ich sage, ja, aber ich möchte einfach heute mich mal auf eine Sache konzentrieren. Und ich bin inspiriert worden von einem Prediger. Der Name heißt Stefan Kiene, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, zu seiner Predigtreihe im ERF. Und da heißt seine, er hat 5 Predigten gehalten, Leben wie die Könige. Und man kann diese Predigten auch im ERF in der Audiothek mal sich anhören. Es geht um Könige. Ich möchte uns heute in das Alte Testament hineinnehmen, in eine Zeit, wo noch Könige über Israel geherrscht haben. Wer die fortlaufende Tageslese aus dem Samuelbuch verfolgt hat, der mag schon manchmal heimlich gedacht haben, ist das der Gott, den ich kenne? Uns kommt doch meist die Zeit des Alten Testaments manchmal irgendwie fremd, manchmal auch brutal vor. Und ich mag mir heute auch nicht unbedingt vorstellen, welche Grausamkeiten die damaligen Könige, aber auch ja die Propheten Gottes getan haben. Alles Handeln im Alten Testament können und dürfen wir nicht im direkten Bezug auf uns übertragen. Es ist immer eine Sache zwischen Gott und Israel gewesen. Das sollten wir wissen. Was wir aber auf uns übertragen oder herausnehmen dürfen, ist, welche Lehren wir aus dem Verhalten des Volkes Israel ziehen können, die sich von Gott abgewandt haben. Aber was ziehe ich raus, wenn ich mich Gott zugewandt habe? Da gibt es Unterschiede. Gott maß Israel immer mit ihren Gehorsam zu ihm. Die dunkle Seite Israels war die, dass sie Gott ganz oft nicht gehorsam waren. Und verantwortlich waren immer ihre jeweiligen Könige, die Israel in die Gottlosigkeit führten. Aber wie wir unseren heutigen Predigttext sehen werden, gab es auch einige Könige, die Israel wieder zu ihrem Gott hinführten. Es geht heute um solch einen König mit Namens Hiskia, der circa 700 Jahre vor Christus regiert hat in Juda. Ich lese aus 2. Chronik 29 die ersten 7 Verse. Da steht aus der Luther-Übersetzung, Hiskia stellt den rechten Gottesdienst wieder her. Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Sechajas, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Da sage ich nachher noch was zu. Er tat auf die Türen am Hause des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres seiner Herrschaft und besserte diese aus und ließ die Priester und die Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz im Osten und sprach zu ihnen, hört mir zu, ihr Leviten, heiligt euch nun, dass ihr weiht das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter, und tut heraus den Unrat aus dem Heiligtum. Denn unsere Väter wurden untreu und haben getan, was dem Herrn, unserem Gott, missfällt, und haben ihn verlassen und haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken zugekehrt. Sie haben sogar die Türen an der Vorhalle zugeschlossen und die Lampenfeuer ausgelöscht. Soweit der Text aus dem zweiten Chronikbuch. Also ich finde das gut. Ich habe auch eine App. Ein Mann in den besten Jahren. Er war 25 Jahre alt. Ich denke, als ich 25 Jahre, da war man noch mobil, fit. Und er war 25 Jahre, der Hiskia, als er die Regierung, als seine Regierungszeit als König in Juda begann. Er hat das Amt seines Vaters Ahas angetreten. Und da werde ich ja gleich noch was zu sagen. Er regierte 29 Jahre, davon 20 Jahre alleine und weitere 9 Jahre gemeinsam mit seinem Sohn Menasse. Die Lebensgeschichte Hiskias finden wir im zweiten Buch der Chronik, im zweiten Buch der Könige und im Buch Kapitel 38. Und erst im Erfassen aller 3 Quellen bekommen wir so ein ungefähres Gesamtbild dieses Königs. Der Prophet Jesaja berichtete, wahrscheinlich auch sein Seelsorger, von Hiskias todschweren Krankheit. Er bittet um Genesung, ist heute auch als Tageslese, also im Alten Testament zu lesen, wer die Tageslese liest. Aber Hiskia ist der einzige König, dem Gott eine Lebensspanne nach seiner schweren Krankheit von 15 Jahren Leben dazugab. Das gab es sonst bei keinem weiteren Menschen. Hiskia reihte sich mit 3 weiteren Königen in die Geschichte ein, die dem Herrn vertrauten und in allen gehorsam waren. Und als Vorbild diente ihnen immer David. Man wird später über Hiskia schreiben, so ein beständiges Vertrauen zu seinem Gott zeigte kein König vor oder nach ihm. Hier wird Hiskia von diesen Königen, die Gott immer die Ehre gehalten haben, noch einmal hervorgehoben. Es lohnt sich also, in diese 3 Quellen mal hineinzuschauen. Hiskias Reformen werden beispiellos sein. Wenn wir die 7 Verse, die ich gerade vorgelesen habe aus dem Alten Testament, da hat Hiskia so viele Reformen durchführen lassen, die beispiellos in der Bibel bleiben. Ein Bruch mit dem Alten beginnt in der Regel mit Erkenntnis. Er bricht mit dem, was sein Vater Ahas in Juda verbockt hatte. Er erkennt, dass hier in Juda so richtig was falsch gelaufen ist. Hiskia erkennt schon recht früh, vielleicht schon in seiner Kinderzeit bei seinem Vater und bei seiner Mutter, dass der Bund Gottes mit seinem Volk nur aufrechterhalten werden kann, wenn sie sich von den steinernen Göttern abwenden, die in der Regierungszeit Ahas überall aufgestellt wurden. Sein Vater Ahas war so radikal, dass er sogar die Priester und die Leviten, die für die Ordnung des Tempels zuständig waren, einfach aus dem Tempel schmiss, die Lichter ausknipste und die Tür des Tempels zuschloss. Ahas verweigerte sich jedem Rat der Propheten. Seine Halsstarrigkeit führte dazu, dass Juda sich von den Assyrern abhängig machte. Seine hohen Tributzahlungen an die Assyrer schwächte seine Kriegskasse so sehr und wurde von den Feinden somit auch leichter angreifbar. Hier war also Chaos auf höchster Ebene in Juda, im Staat Israel. Und letztendlich nur, weil sein Oberhaupt Ahas sich von Gott abgewandt hatte. Die Begleiterscheinung solch einer Abkehr von Gott schafft auch unten im Volk ein sogenanntes, ich sag mal, Sodom und Gomorra. Jeder tat und glaubte, was er wollte. Alles war erlaubt. Jeder durfte seinen Götzen anbeten, egal wo. In jeder Straße wurden Steinmale zur Verehrung aufgestellt. All dies wurde von König Ahas geduldet und erlaubt. Sogar die eherne Schlange von Mose wurde zum Götzenbild von vielen. Das Symbol der Schlange war keine Erinnerung mehr an Gott, mit dem, was Mose mit seinem Gott erlebte, sondern der Stab wurde plötzlich selber verehrt und zum Götzen. Mose hat diesen Stab, das Volk Israel war damals sehr ungehorsam. Sie haben ständig gemeckert. Sie waren gerade aus Ägypten befreit worden und waren nur am Meckern. Wir haben nichts zu essen, uns geht es so schlecht, warum müssen wir so viel laufen? Und haben nur gegen Mose und Gott gejammert und gemeckert. Und Gott hat ihnen so als Plage Schlangen geschickt. Ist auch nicht gerade nicht so schön. Und das Volk kam dann zur Besinnung, hat gesagt, was können wir tun? Und da hat Mose eine Schlange genommen und sie wurde dann, also das eher eine Schlange sozusagen versteinert und hat die irgendwo aufstellen müssen. Und dass jeder, der von einer Schlange gebissen worden ist, sollte diese eherne Schlange sozusagen anschauen. Das ist der Hintergrund. Aber damals bei Hiskia war diese Schlange schon lange ein Götzenbild geworden. Es war nicht mehr das, was es eigentlich sein sollte. Und diese alten Ritualien waren zur Zeit Hiskia auch nicht mehr, ja, es war ja nicht mehr wichtig. Gott hatte da irgendwo kein Leben mehr drin. Wir müssen uns manchmal auch an die Nase fassen und uns fragen, wo wir bestimmtes Verhalten an uns selber oder unser Glaubensstil manchmal mehr verehren als Gott dem Herrn. Der junge Hiskia musste sich wohl für das gottlose Verhalten seines Vaters Ahas wirklich geschämt haben. So sehr, dass der Chronist am Anfang unseres heutigen Briefes nur die Mutter und dessen Vorfahren erwähnt und nicht seinen leiblichen Vater Ahas. Wir erinnern uns an Vers 2, da heißt es, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Er bricht mit seinem Vater Ahas. Er weiß, dass was Ahas getan hatte, nicht gut ist. Aber er erinnert sich an David, weil David sein Vorbild war. Es ist hier also auch kein Versehen des Chronisten gewesen, sondern bewusste Absicht. Es soll verdeutlichen, dass Hiskia rein gar nichts mit der dunklen Vergangenheit seines Vaters Ahas zu tun haben wollte. Jetzt will Hiskia mit allem Schluss machen, was Juda in die Gottlosigkeit geführt hatte. Hiskia ist so konsequent, dass aus seiner Erkenntnis ein Handeln wird. Er schaut nicht mehr zurück, sondern er schaut nach vorne. Was macht Hiskia als erstes, nachdem er die Krone auf hatte und das Zepter in der Hand? Vers 3, er tat die Türen auf am Hause des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres seiner Herrschaft und besserte sie aus. Nicht irgendwann mal. Irgendwann mal in 5 Jahren. Nein, im ersten Monat des ersten Regierungsjahres. Also sofort. Wir können sogar weitergehen und sagen, am ersten Tag des ersten Regierungsmonats machte Hiskia die großen Türen des Tempels wieder auf, die einst sein Vater Ahas verschlossen hatte. Und da ist mir eingefallen, ja, wie lange brauche ich eigentlich, bis ich mal zur Erkenntnis komme und irgendwas mal anpacke? Da sind manchmal Jahre zwischen Erkenntnis und Handeln bei mir zu beobachten. Hiskia packt sofort an. Das beeindruckt mich immer wieder an dieser Stelle. Er wartet nicht auf Ratschlüsse anderer. Wie oft gehen Beschlüsse erst durch so viele Gremien und Vorstände, bis was endgültig entschieden ist. Er packt sofort an. Er holt am ersten Tag den Schlüssel vom Tempel und schließt sie auf. Wie passe ich jetzt in das Handeln Hiskias hinein? Was kann ich, welche Lehren kann ich daraus ziehen? Auch ich hatte als junger Mensch, wie Hiskia bezüglich des Glaubens an Gott Kenntnisse gesammelt. Und dies zog sich bei mir, also bei meinem Lebensweg, eigentlich immer auf Jahre hin. Ich habe nicht immer sofort verstanden, wenn ich irgendwas als Junger, als 18-Jähriger, 20-Jähriger, ich wusste, dass es Jesus gibt, aber ich musste noch viel, viel lernen, um vieles zu begreifen. Und was meint ihr, was dann passiert ist? Da zog Jesus bei mir ein. Jesus, ich habe sozusagen den Heiligen Geist durch die Erkenntnis, die ich erhalten habe, in mir hineingelassen. Jesus und den Heiligen Geist in mein Herz gelassen. Und die Frage war damals wirklich, was ist das Entscheidende? Wenn ich erkannt habe, dass es Jesus gibt, dass es Gott gibt, der mich liebt, was meint ihr? Was tue ich danach? Ich schließe mein Herz auf. Ich habe ihm meine Herzenstür geöffnet. Ich habe den Zugang Gottes in mir erlaubt, dass Jesus immer weiter in mir hineindringen darf. Und meine Beobachtung ist, dass sehr viele Menschen diese Tür ihres Herzens nicht aufgeschlossen haben. Da steht Jesus vor der Tür und er wird nicht reingelassen. Auch ich hätte diese Entscheidung damals ja treffen können. Aber ich habe es nicht getan. Ich habe den Schlüssel, ich habe Jesus hineingelassen. Wie in Offenbarung 3, Vers 20, wo Jesu Wort allerdings an eine Gemeinde gerichtet wird, da heißt es, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen. Es ist die Gemeinde in Laodicea, die vor Gott wegen ihres Glaubens als nicht ganz lauwarm, aber auch nicht als kalt bezeichnet wird. Einerseits wird sie Gott mit falscher Absicht die Ehre halten und auch andererseits haben sie Jesus nicht komplett in ihr Leben, in ihr Gemeindeleben gelassen. Jesus vor die Tür stehen lassen. Wenn das Wort bereits an eine Gemeinde gerichtet wird, wie viel mehr gilt das Wort jeden Einzelnen von uns? Der Mensch neigt dazu, den Schlüssel zum Heiligtum Gottes irgendwie zu vergraben. Und oft wendet man sich bewusst von Gott ab, weil die Menschen denken, dass sie ohne Gott besser klarkommen können. Und manchmal scheint es ja auch so, dass sie besser klarkommen. Hat man zumindest das Gefühl. Hat man aber, wie ich, bei einem Freund oder auch bei anderen Menschen die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, dann merkt man plötzlich, tief in ihnen drin steckt oft Chaos und ein großes Durcheinander in ihrem Herzen, in ihrem Leben. Frustration, Einsamkeit, Staub, das mit Alkohol weggespült werden muss. Und man entdeckt in ihnen eine Orientierungslosigkeit, dass diese vor Dunkelheit von einem Problem in das andere stolpern. Da findet man Lügen, Lieblosigkeit gegenüber anderen Menschen, tiefen Hass und keine Bereitschaft zur Vergebung anderer. Wisst ihr, wo wir Menschen am meisten mit zu kämpfen haben? Mit der Verletzlichkeit. Und diese Verletzlichkeit brennt sehr tief in unsere Herzen ein. Es geht in erster Linie erstmal darum, dass Jesus sich in deinem, wenn ich dein sagen, meine ich auch immer mein Herz mit, in deinem Herzen umschauen darf. Und hierfür musst du bereit sein, dass Jesus in dir das Licht anknipsen darf. Jesus geht in alle Räume deines Lebens hinein. Diese Vorstellung ist natürlich für viele, ganz schön schwer. Wir alle haben dunkle Ecken, dunkle Räume, verstaubte Ecken, in denen Jesus hinein möchte, auch bei mir. Und dann schlägt man die Hände über Kopf und sagt, oh Schreck, dann sieht er doch alles. Die ganzen Sorgen, die dunklen Ecken in meinem Herzen. Nachdem Hiskia die Tür des Heiligtums wieder geöffnet hatte, machte er die Lichter wieder an. Und was sah er? Unrat, Dreck, Erinnerung an das böse Handeln seines Vaters Ahas, alte Steinmale, Reliquien zur Götzenanbetung und. Und alles musste dort raus. Als nächstes ließ Hiskia die Priester und Leviten kommen. Er sagte zu den Leviten, heiligt euch zuerst und weitet den Tempel des Herrn danach wieder ein. Man muss davon ausgehen, dass die Leviten sich innerlich auch erst einmal durch Gott von allem Bösen reinigen lassen mussten. Nach so vielen Jahren ohne Tempeldienst hatten auch sie sich wahrscheinlich versündigt. Und sie mussten ja auch erst mal damit klarkommen, dass sie in der Regierungszeit Ahas nicht mehr gebraucht wurden. Danach sollte das ganze Unrat aus dem Tempel, die ganzen Steinmale in der Stadt, in den Dörfern sollten abgehauen werden. Auch die eherne Schlange hat Hiskia persönlich zerschlagen. Sie war ja tot. Sie hatte kein Leben in sich. Nachdem ich damals tatsächlich begriffen hatte, dass Jesus die einzige Rettung für mich ist, da begriff ich durch diese Erkenntnis, dass ich mein Herz für ihn öffnen musste. Ich akzeptierte, dass Jesus in mir reinschauen und hineingehen darf. Und erst dann fing die große Entrüppelung durch Jesus an. Nach und nach wurde jede Ecke in meinem Herzen von Unrat mit aller Sünde befreit. Fast 40, vielleicht sogar 50 Jahre ist Jesus schon dabei und entrümpelt heute noch bei mir. Ich möchte am Schluss noch einen fatalen Irrglauben im christlichen Umfeld lüften. Menschen denken doch tatsächlich, dass wir zuerst unser Leben in Ordnung bringen müssen und dann darf Jesus erst in unser Innerstes hineinschauen. Merkt ihr, hier wird die Reihenfolge verwechselt. Ich hörte aus einer anderen Predigt von einem Mann, der im Milieu der Zuhälterei und Drogenszene tätig war und Jesus kennengelernt hatte. Ich glaube, er hat auch ein Buch geschrieben. Und er sei froh gewesen, dass Jesus ihm nicht alle seine Sünden auf einmal vorgeführt hatte. Das hätte er sonst nicht verkraftet. Jesus hatte ihm eine Ecke nach der anderen gezeigt, sodass Jesus immer mehr in sein Leben hineinkam. Und wir müssen uns vor Gott und unseren Gegenüber, ob zu Hause oder auch hier in der Gemeinde oder auch beim Arbeitsplatz, auch gar nicht schämen, wenn wir uns nach jahrelangem Christsein wenn uns mal wieder Fehler unterlaufen. Denn wir dürfen jeden Tag zu Jesus kommen, das wissen wir, weil er unsere Sünden bereits ja schon am Kreuz auf Golgatha auf sich genommen hat. Wir dürfen immer wieder zu ihm kommen, wenn wir merken, da ist Dunkelheit, da ist irgendwas, was raus muss. In unserer Mietswohnung haben wir in der unteren Ebene so helle Fliesen, wisst ihr, fast weiß, also richtig helle Fliesen. Und Stube, Küche, Wirtschaftsraum, Flur, WC, Abstellraum, überall. Und wenn dann zum Beispiel wie vorgestern mal Reinemachtag ist, da hole ich den Staubsauger aus dem Schrank und dann gehe ich einmal durch. Und dann denke ich, naja, so richtig, alles habe ich nicht erreicht, aber dann feudle ich mich sozusagen von der Haustür bis zum Wirtschaftsraum durch. Stell mich gerade hin, bin stolz, jetzt habe ich sauber, jetzt ist alles sauber. Und dann sehe ich zur Haustür, unten auf den Fliesen und sehe einen dicken Staubfussel, in der sich eine Fliege verkroch und durch den Flur robbt. Also ist mir wirklich mal passiert. Und dann denkst du, wie kommt denn der da wieder hin? Ich habe doch alles sauber gemacht. Und mit unserem Herzen ist das auch so. Man denkt, ich bin ja schon lange Christ. Bei mir hat Jesus doch schon längst alles ausgefegt. Und ehe man sich versieht und sich umdreht, fragt man sich, wie kommt das denn wieder zustande? Wieder eine Lüge, wieder Gedanken, die fremdgegangen sind. Da bin ich wieder so unfreundlich zu einem Menschen gewesen und so weiter. Und ihr habt sicherlich noch viele andere Beispiele. Automatisch wird sich immer wieder Unrat ansammeln, ohne dass ich das möchte. Ich habe diese Woche sehr starke Verspannung oben in der Brustwirbel. Ich habe einen Termin bei meiner Masseurin und als ich denn am Mittwoch da lag, scannt sie meinen Rücken ab Und da fragt sie mich, ob bei mir zu Hause alles okay wäre. Hä? Dachte ich, was will die denn jetzt? Ob ich Probleme hätte? Und dann sagt sie, auch ihre innere Last tragen sie auf ihren Schultern. Deswegen halten wir uns oft auch so. Und dann gibt es die starken Verspannungen. Daher die starken Verspannungen auch in meinem Schulterbereich. Die Sorgen, an denen ich überhaupt nicht denke, die nisten sich irgendwo heimlich gerne bei einem ein, ohne dass man das eigentlich will. Und mir fiel da auf dem Tisch oder auf diesem, wo man liegt, viele Dinge ein, die mich wirklich belasten, obwohl ich sie gar nicht so direkt vor Augen hatte. Die Krankheiten der Schwestern oder dann wieder ein Fall, der mich auch traurig machen ließ, von einem nahen Verwandten. Dann die Ungewissheit bei der Arbeit, wo ich bin. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch Arbeit habe. Das sind alles Dinge, die man in sich hineinfrisst, ohne dass man das merkt. Und wir können Abhilfe schaffen, indem wir nur täglich uns auf Jesus richten, dass wir täglich die Blickrichtung auf Jesus halten, mit ihm beten, regelmäßig beten und Andacht halten, uns immer wieder von dem Einfluss seiner Güte, von seiner Gnade erfassen lassen in diesem Chaos dieser Welt. Reinigung und Heiligung in unserem inneren Tempel, in dem Gott wohnen möchte, wird immer stetig geschehen. Wichtig ist nicht, dass wie viel und wie lange irgendwas dauert mit der Heilung, sondern ich soll heute anfangen, heute mein Leben in meinem Herzen wieder Ordnung und Ruhe schaffen. Und das gelingt nur durch Jesus. Jeder Tag aufs Neue Jesus darum bitten. Heilung in mir geschieht langsam und nicht unbedingt von heute auf morgen. Aber leider ist der Edgar auch manchmal sehr ungeduldig und möchte alles auf einmal gleich perfekt haben. Aber das wird nicht geschehen. Die innere Reinigung unseres inneren Tempels wird bis an unser Lebensende immer andauern. So wie David in Psalm 95, aber auch Paulus im Hebräerbrief erkannt haben, heute, wenn ihr seine Stimme hört, heute, dann handelt sofort. Nicht erst morgen und auf die lange Bank schieben, sondern fangt jetzt und heute an, deine dunkle Vergangenheit zu bewältigen, sodass Jesus nach und nach dein ganzes Herz erobern kann. Als Hiskias Sohn Menasse nach Hiskia als König regierte, und ich glaube, Menasse war wirklich erst 12 Jahre, also oder 10, ich weiß nicht, der war richtig noch Kind, der hat das Volk geführt in Juda. Was meint ihr, was der gemacht hat? Menasse führte das Volk Juda wieder in die Gottlosigkeit. Auch sein Sohn hat nicht daraus gelernt. Und das kann uns auch passieren, dass äußere Umstände ganz schön gewaltig an unserem Glauben zu Gott, an seiner Beziehung zu ihm rütteln können. Jesus rät uns, dass wir stetig im Gebet mit ihm bleiben sollen, als Einzelperson, aber auch gestärkt in unserer christlichen Gemeinschaft. Nur so werden wir gegenüber Gott gehorsam bleiben. Gehorsam ist eine Ableitung von Gehör, Horchen, Hinhören, die zur äußeren Handlung bis zu einer inneren Haltung reichen. Also spitzen wir unsere Ohren, was Gott dir und mir heute zu sagen hat. Lasst unsere Herzen für Jesus aufschließen.